Ja, ich bin gebeten worden, noch mal ein bisschen was von mir zu erzählen, aber ich denke, das muss nicht lange sein. Ich war vor ungefähr 7 Jahren, ja, mag wohl 7 Jahre her gewesen sein, da war ich mit Ruthild Steinert und Maren Stombeck mal hier und da hatten wir hier vorne so eine Art Fragerunde zum theologischen Grundkurs. Und da haben wir damals ein bisschen geworben für. Und ja, was daraus geworden ist bei euch, weiß ich nicht. Ja, das war so die Begegnung. Und ich kann mich noch an einen Satz einer Frau erinnern, die sagte beim Teetrinken, nun haben wir hier so eine schöne Kirche, aber wir werden immer weniger. Das klang sehr traurig. Und wenn ich jetzt euch jetzt heute so sehe und das, was wie ihr im Gemeindebrief oder auch im Internet euch so vorstellt, muss ich sagen, hier ist Leben eingekehrt. Also so kann ich jetzt von leer aus so von der Weite betrachten. Wie es natürlich aussieht, weiß ich nicht. Aber ich denke, da hat sich, denke ich, hier schon viel getan. Und ich werde mit der Predigt auch noch kurz darauf eingehen, zum theologischen Grundkurs nur ganz kurz anschneiden. Ich war von 2007 bis 2009 mit Maren Stromberg und Ruthild Steinert als Dozentin in Mölln 1,5 Jahre und bin daher auch Laienprediger jetzt. Ich soll auch ganz herzlich noch grüßen aus unserer Gemeinde. Ja. Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, steht unter dem Thema und plötzlich spricht Gott mit dir. Wir haben vorhin in einem Lied einen Satz drin gehabt, wo Jesus einen berührt, wo wir Jesus erfahren, Gottes Nähe. Aber kann Gott denn überhaupt heute so mit mir sprechen, wie Gott damals mit Mose und den vielen anderen Propheten einst gesprochen hatte? Laut, also akustisch, mit einer Stimme, in einer deutlichen Sprache, die ich auch verstehe? In einer Vision, in einem Traum, dass man Gottes Wort, seine Stimme mit eigenen Ohren hören kann? Oder was ist damit gemeint, wenn es heißt, Gott spricht mit dir? Ich denke als allererstes natürlich an das Gebet, wo ich in einer bestimmten Zeit vor Gott trete, wo ich den Herrn also suche. Aber wie ist es, wenn Gott dich auf einmal aufsucht mitten im Trubel deines Alltagslebens? In einer Situation, wo du es nicht erwartet hast. Dich der Herr mit deinem Namen auch noch anspricht und dein Herz sich plötzlich danach ausrichtet. Was nicht heißen soll, dass es auch in einem Gebet passieren kann. Also mitten im Leben, wo du gerade stehst. Ich möchte 4 Beispiele nennen aus der Bibel, die genannt werden, wo es auch darum geht, wo Gott Menschen angesprochen hat. Gott sprach zum Beispiel, das erste Beispiel, Gott sprach zu Mose, als dieser die Viehherde seines Schwiegervaters durch die Wüste zum Berg Horeb trieb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornenbusch schlug, und der Herr berief Mose, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Das hören wir aus 2. Mose 3. Das zweite Beispiel. Oder der Engel des Herrn versperrte Biliam den Weg, um sein Vorhaben, Israel zu verfluchen, zu durchkreuzen. Hier erscheint der Engel des Herrn sogar einem Esel, dem Esel des Biliams. Drittes Beispiel. Auch Philippus wird vom Engel des Herrn angesprochen. Und der Herr sagte ihm nur, gehe nach Süden auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Mehr sagt dieser Engel des Herrn nicht. Dass er dann später den äthiopischen Schatzmeister treffen sollte, um diesen die Heilige Schrift zu erklären, wusste Philippus in der Stunde der Begegnung mit Gott allerdings noch nicht. Das letzte Beispiel. Und Josef, dem Zimmermann, dem erschien der Engel des Herrn gleich in drei Träumen. Das erste wurde im ersten Traum, sagte Gott zu ihm, zögere nicht, Maria zu heiraten. Einige Zeit später, wieder in einem Traum, fliehe mit Maria und ihrem Kind Jesus nach Ägypten. Und als sie in Ägypten waren, träumte Josef wieder. Steh auf, nimm Maria und das Kind und kehre nach Nazareth zurück. Und so gibt es sowohl im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament viele Begegnungen Gottes mit Menschen, wo diese sehr oft mit den Engel des Herrn in Berührung kommen. Allein der Satz Engel des Herrn begegnet uns in der Lutherbibel 67 Mal und an einigen Stellen sogar mehrmals in einem Kapitel. Mose erlebte es ja hautnah auf dem Berg Horeb, dass Jahwe, der Gott des Himmels und der Erde, nicht mit eigenen Augen anzusehen war. So hell strahlte seine Macht. Und Mose wusste, durch einen Anblick dieses Gottes hätte er erblinden, ja sogar sterben können. Und so ist es für uns besser zu verstehen, dass Gott Mittler, also Boten schickt, die hier mit Engel des Herrn benannt werden. Sie haben eine Erscheinung, die dem Jahwe ähnlich sind, aber man kann sie eben halt auch sehen, aber auch sprechen hören. Sie dienen dem einzigen Gott, der sie beauftragt hatte, Menschen in die Nachfolge und in den Dienst zu berufen. Und sie können so real sein, dass sogar Menschen vor ihnen erschrecken. Egal, ob Gott durch eine Feuerflamme, in einer Wolke, in einem Traum oder durch eine Vision am helligen Tag Menschen ansprach, stoßen wir immer auf Engel des Herrn. Und das Beeindruckendste daran ist, dass der Angesprochene immer für sich sofort erkennt, dass es Gott selber ist, der mit ihnen redet. Und jede Begegnung Gottes mit Menschen stand immer mit einem bestimmten Auftrag Gottes in Verbindung. In der Bibel, die Bibel spricht hier von Berufung Gottes. Wobei der Berufene entweder auf Lebenszeit, also für immer, oder nur für eine einzige Sache, für eine klitzekleine Sache nur berufen wird. Oder Gott sprach Menschen an, um sie vor etwas zu bewahren oder zu beschützen, wie es bei Josef war. Wir erleben in der Bibel eine Vielfältigkeit, wie Gott sich Menschen genähert hat. Gott sprach solche an, die im Glauben Gott bereits schon lange treu waren. Aber Gott sprach auch diejenigen an, die bislang noch nicht nach Gott fragten. Beides ist möglich. Und wir wollen uns in den nächsten Minuten eine Figur des Neuen Testaments anschauen, der am helligen Tag um 3 Uhr nachmittags, wo wir Ostfriesen garantiert in Ostfriesentee trinken, er eine Vision hatte und ihm der Engel des Herrn begegnete. Es geht um den Hauptmann Cornelius, der kurz in der Lesung schon angesprochen wurde. Und für mich als Bibelleser ist es interessanterweise zu beobachten, dass diese Begebenheit, das war mir auch gar nicht bewusst, unmittelbar nach dem Pfingstwunder Jesu geschah. Man hätte es sonst irgendwo einordnen können, diese Geschichte. Aber nein, nach dem Pfingstwunder. Also nachdem, als der Heilige Geist durch Jesus zu wirken anfing. Auch für den Hauptmann Cornelius galt, wie für alle Beispiele, die ich hier genannt habe, aus der Bibel, dass Gott immer Menschen dort begegnete, wo sie gerade im Leben standen. Einige wurden aus ihrem Job als Hirte oder als Fischer berufen, herausgerissen und auf Lebenszeit dem Herrn zu dienen. Und andere bekommen nur einen kleinen Auftrag des Herrn und gingen danach weiterhin ihren eigentlichen Job nach. Wohl bemerkt, wir reden hier immer noch von Persönlichkeiten aus der Bibel. Nehmen wir das Beispiel von Saulus, uns als Paulus bekannt. Hier begegnet Gott Saulus mitten in seinem Job, als er mit Herzenslust Christen verfolgte und ihnen Leid zuführte. Der Hauptmann Cornelius dagegen, ein ganz anderer Mann, der sich schon lange treu an Gott hielt Und wir müssen seine Glaubenshaltung zu Gott zu diesem Zeitpunkt immer noch aus Sicht des jüdischen Glaubens sehen. Ein Mann, der von Jesus, denke ich mal, schon gehört hatte, aber Jesus noch nicht in sein Herz gelassen hatte. Man sagt ihm nach, dass Cornelius' Glaube an Gott keine Kopfsache gewesen war, sondern eine reine Herzensangelegenheit. Lauschen wir jetzt mal in den Text in Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 8. Das ist der Text, der vor dem Lesungstext steht, den wir vorhin gehört haben. Ich lese in diesem Fall mal aus der Luther-Übersetzung. Gott wirkt an Cornelius. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namens Cornelius, ein Hauptmann der Konkorde, die italienische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Amen. Was erfahren wir nun über diesen Mann, der Cornelius hieß und als Soldat, also als Hauptmann, in Caesarea stationiert war? Cornelius war damals einer von 60 Offizieren einer römischen Legion in Israel, ein Hauptmann der Konkorde, die italienische genannt wurde, so hieß es. Es handelt sich also um eine römische militärische Besatzungsmacht, die bereits ungefähr 90 Jahre schon in Israel stationiert war. Cornelius war ein Mann mit großer Verantwortung für 100 Soldaten, die ihm unterstellt waren. Und zudem kamen noch zahlreiche Knechte. Er hatte dort nicht nur seinen militärischen Dienst zu verrichten, sondern er lebte auch in Israel. Ist ja logisch. Er lebte dort und hat sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen. Zudem wissen wir, dass er auch den jüdischen Glauben angenommen hatte. Wir lesen auch von ihm, dass er sehr fromm gelebt hatte. Das Wort fromm hören wir heute kaum mehr, aber bedeutet nichts anderes, als dass er vom Glauben an Gott geprägt war und sein Glaube sich in seiner Lebensgestaltung äußerte. Somit nahm Cornelius am täglichen Nachmittagsgebet um 3 Uhr teil. Und er gab dem Volk Almosen, hieß es. Das heißt, seine innere Haltung zu Gott sah man ihm also auch äußerlich an. Cornelius glaubte nicht nur, sondern er war davon überzeugt, dass Gott ihn als Nichtjude liebt, und teilte seine Überzeugung anderen mit. Man respektierte ihn als römischen Soldaten, als Vorsteher und als Mann des Glaubens. Und dann kam mir nebenbei bei der Vorbereitung so die Frage: Hätte Cornelius trotz seines vorbildlichen Glaubens an Gott je ein Jude werden können? Was meint ihr? Auf den ersten Blick kann man wegen Cornelius' engagiertem Einsatz für seinen Gott denken, dass er als Italiener voll im Judentum integriert war. Er lebte und handelte wie ein Jude, und über das hinaus sorgte er sich um die Schwächeren in der jüdischen Bevölkerung. Eigentlich tat er manchmal mehr als einige Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber auf den zweiten Blick wird man feststellen müssen, dass Cornelius für Juden und dessen Glauben immer ein Fremder geblieben war. Ist das nicht komisch? Sie werden ihn immer als Heiden bezeichnen. Warum? Weil Cornelius bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllte und mitbrachte. Das lag unter anderem daran, dass er als kleiner Junge nicht am Ritual der Beschneidung teilgenommen hatte und schon wegen seines Berufes als Soldat, als Vorsteher, als Hauptmann ständig mit Heiden in Kontakt war, also mit den Soldaten, die eben halt auch noch teilweise an Göttern aus Rom glaubten. Und der jüdische Glaube untersagte es auch, dass ein Jude nicht einmal in ein Haus eines Heiden gehen durfte. Somit galt Cornelius in den Augen der Juden auch als Heide, der nie den Geist Gottes erfahren könne. So dachten sie ja immer, denn das Heil galt auch ausschließlich dem Volk Israel. War das denn wirklich so? Wenn wir aber in die Geschichte Israels zurückblicken, dann hat Gott einige Propheten berufen außerhalb Israels. Und es waren auch Propheten, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass das Heil Gottes auch den Heiden gilt und nicht nur Israel. Gott sprach Cornelius an, der in Israel lebte, aber kein echter Jude werden konnte. In meiner Bibelerklärung MacArthur steht zu diesem Text Folgendes. Da heißt es, dass Cornelius Gebete, seine Hingabe, wie sein Glaube und seine Güte waren, wie ein angenehmes Opfer, dessen Duft zu Gott aufstieg. Und man sah Glaubensfrüchte an ihm, die sich in seinem Leben widerspiegelten. Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung für einen Mann, dessen Glauben an Gott so stark ist? Gott spricht also diesen Mann namens Cornelius in einer Vision an, weil er Gott bereits treu diente. Er sieht den Engel des Herrn und weiß, dass es Gott ist. Diese Begegnung, die Cornelius hier mit Gott erlebt hatte, war für ihn eine Bestätigung dafür, dass Gottes Liebe auch ihn als Heide liebt, ihn angenommen hat als Heide, obwohl er kein Jude war. Und er nahm diese Vision wirklich als reale Wirklichkeit wahr. Gott stärkte diesen Mann in seinem Glauben. Gott bemüht sich also um einen Menschen, der nicht in das Bild der Juden passte. Cornelius bekommt einen klaren Auftrag vom Herrn, nicht viel. Nur, dass er dafür sorgen soll, dass er Männer schicken soll, um Simon Petrus zu holen. Auch dass er im Ungewissen blieb, warum dieser Mann zu ihm kommen soll, führt er trotzdem diesen Auftrag verantwortungsvoll durch. Wie er es halt auch als Soldat lernen musste, Befehle auszuführen, gehorchte er auch in diesem Fall dem Herrn. Was Cornelius zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, war, dass Gott zur ähnlichen Zeit, also nur einen Tag später, am Mittag einen Juden, Christen namens Petrus, auf einer Dachterrasse, etliche Kilometer entfernt, auch in einer Vision begegnete. Wir haben es vorhin gehört. Es geht also genau um diesen Mann namens Petrus, den Cornelius holen lassen sollte. Petrus allerdings sollte durch seine Vision seines Herrn lernen, dass das Heil des Gottes, dessen Sohn Jesus Christus, allen Völkern galt und nicht nur Israel. Petrus sollte nicht nur daraus lernen, sondern auch nach Gottes Willen handeln und lässt sich nach der eindrucksvollen Vision von Cornelius nach Caesarea holen. Nach dreimaliger Verneinung des Petrus, dass er das Unreine aus diesem Tuch, was Gott aus dem Himmel für ihn bereithält, nicht essen will, zieht Gott, und jetzt ist es ein Bild von mir, zieht Gott Petrus, bildlich gesprochen, an seine Brust. Was du, Petrus, was ihr Juden für unrein haltet, das interessiert mich nicht. Was ich für rein halte, das ist rein. Und somit ist es auch keine Sünde, in ein Haus eines Heiden zu gehen, um meiner Barmherzigkeit weiterzugeben, um darum zu werben. Petrus ist doch ein richtig sturer Bock des Glaubens, dachte ich. Nicht umsonst habe ich meinen Sohn Jesus, so ist meine Fantasie jetzt, spricht Gott, nicht umsonst habe ich meinen Sohn Jesus Christus zu euch geschickt, damit ihr allen Menschen von der frohen Botschaft erzählen könnt. Hat Jesus, mein leibhaftiger Sohn, es euch nicht vorgelebt? Petrus erkennt, dass seine Vorstellung von Glauben eine falsche war. Petrus' Herz wird in diesem Moment verändert. Und er kann jetzt als Jude in ein Haus eines Heiden gehen. Das war die Absicht Gottes, was der jüdische Glaube für total unmöglich hielt. Und Petrus versteht erst jetzt den Missionsbefehl Jesus und kann ohne schlechtes Gewissen im Hause von Cornelius, später dann von Jesus, auch erzählen. Und der Philippusbrief in Kapitel 2, da geht es noch weiter. Dieser bezeugt, dass alle Zungen, auch das der Heiden, Jesus Christus, den Herrn, anbeten zur Ehre Gottes, des Vaters. Umkehr beginnt dort, wo ich erkannt habe, mich verlaufen zu haben. Zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Männer, die sich nicht kannten, werden jeweils von Gott sehr unterschiedlich angesprochen und erfahren je auf ihre Art eine Berufung Gottes. Diese beiden Berufenen fügt Gott zusammen und lässt sie zu etwas Ganzem entstehen. Letztendlich gehören diese beiden Geschichten zusammen. Es geht um das Heil Gottes, das allen Völkern auf dieser Erde dienen soll. Das ist auch die Überschrift in diesem Text. Wie Jesus es ja bereits sagte, dass sein Vater im Himmel allen Menschen zum himmlischen Fest einladen wird und Gott sich wahnsinnig darüber freut, wer sich dieser Einladung folgen wird. An diesen beiden Beispielen sieht man ganz deutlich, dass Gott durch Cornelius als Heide den Weg für Petrus frei gemacht hatte, sodass sich das Evangelium rasend schnell auf andere Kontinente verbreiten konnte, bis hierher nach Edewecht. Cornelius wird von Gott angesprochen. Cornelius bekommt einen klitzekleinen Auftrag Gottes. Cornelius braucht sich noch nicht mal mit seinem Hintern aus seiner militärischen Einheit bewegen. Er braucht den Auftrag Gottes nur weitergeben. Also nur weitersagen, das, was er vom Herrn gehört hatte. Und ich persönlich glaube fest daran, dass durch den Heiligen Geist, der in Jesus als Sohn Gottes, als Vater vereint ist, schon sehr viele Menschen in irgendeiner Form angesprochen hat. Ob in einer deutlichen Sprache, dass ich es mit meinen Ohren höre, oder in einem Traum, oder im Geist, im Stillen, im Gebet, in dir wirkt, ist letztendlich egal. Und ich weiß, dass schon viele aus unserer Gemeinde und ich denke auch unter euch die Stimme Gottes, die Stimme Jesus schon gehört haben. Und ich kann euch nur ermutigen, von deiner Erfahrung mit Gott durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, davon weiterzuerzählen. Wir sollen ja rausgehen in die Welt. Das letzte Seminar ging es ja in Edewecht ja auch darum, rauszugehen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Aber ganz wichtig ist auch, hier in der Gemeinde, wo ihr lebt, wöchentlich, von dem zu erzählen, was ihr mit Jesus erlebt. Und ich denke, wer sich darauf einlässt, der wird auch was erleben. Der wird die Stimme hören. Sagt es den Jüngern weiter. Und woher sollen sie es wissen? Und ich kann mich da selber nur anschließen und bezeugen, dass Gott mich mitten im Alltag angesprochen hat. Es ist ungefähr 11 Jahre her. Ich war ziemlich krank. Ich hatte sehr starke Rückenschmerzen in einer Zeit, wo mir vieles nicht so leicht erging. Dann kam noch eine Erkältung, eine Grippe dazu. Es war vieles durcheinander. Und in einem Traum merkte ich auf einmal, da passiert was. Also ich habe wirklich geschlafen. In einem Traum habe ich ein helles Licht gesehen und eine Stimme hat mich gerufen. Edgar. Das ist jetzt kein Witz oder irgendwie ein Spuk oder so. Es war wirklich so, ich war schweißgebadet und bin aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Das kann man nicht erklären. Und nachdem sind Dinge passiert, die einfach wie ein Puzzle zusammengesetzt worden sind. Dann bin ich den Weg des Laienpredigers gegangen. Erst der theologische Grundkurs. Mit Schmerzen hat man mich gefragt, möchtest du daran teilnehmen? Und ich habe gesagt, ja. Ich war irgendwie lustlos, ich hatte keine Motivation mehr. Ich habe einfach ja gesagt. Vielleicht war das der Punkt, wo Gott mich erreicht hat. Vorher war alles, das Leben war immer wie so ein Drehrad, wie so ein Mäuserad. Und da hat Gott mich einfach mal rausgeholt. Ich habe ein Implantat bekommen und die Heilung hat fast 2 Jahre gedauert. Und ich bin heute Gott noch dankbar, dass ich einer von wirklich wenigen bin, die das Implantat noch drin haben, wo sich nichts bewegt hat. Und dann frage ich mich aber trotzdem, warum tue ich mir das an? Warum stelle ich mich hier hin, euch die frohe Botschaft zu sagen? Ist eigentlich leicht, aber ich habe oft auch mit mir Probleme, wo ich sage, warum Gott, warum nimmst du mich, der vielleicht im Deutsch oder in der Grammatik nicht so doll ist, der manchmal die Stimme ein bisschen wegbleibt wegen meiner Allergie. Warum nimmst du mich her? Und es kommen auch oft, ja, ich sage jetzt mal, Anfechtungen oder eben halt Widerstände, die da sind, die mich manchmal wirklich, ja, ich werde ängstlich. Und dann hatte ich vor einigen Wochen ein Erlebnis, da haben meine drei Frauen mich nach draußen geschickt und komm mal erstmal wieder zu dir selber. Da war was vorgefallen und dann habe ich 1,5 Stunden einen Spaziergang gemacht und 1,5 Stunde davon habe ich mit Gott gerungen. Und ich konnte dann das tun, was ich tun wollte und habe wirklich gemerkt, dass Gott mit mir gesprochen hat. Das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Er weht wie der Wind. Und er weht dort, wo wir es nicht für möglich halten. Und alleine Gott selber weiß, wann und wie es geschieht. Und er weiß alleine, warum er mich ausgewählt hat und warum er dich ausgewählt hat. Ja, egal ob du schon zu Jesus, den Sohn Gottes, gefunden hast oder du noch auf der Suche bist, es ist doch die Tatsache, dass Gott heute am 12. November 2017 Menschen direkt in ihrem Alltag in unterschiedlichster Form ansprechen wird. Es liegt nur an dir, ob du die Stimme wahrnimmst und ob du dich darauf einlässt. Erschrecke nicht, wenn der Engel des Herrn, der Heilige Geist, dich in deinem Alltag überwältigt und dich mit deinem Namen auch noch ruft. Und wie gesagt, ob der Herr in Gedanken oder in einem Wort in deinem Herz gelegt wird, du aber nicht verstehst, warum der Herr dir diesen Gedanken gegeben hat, vertrau ihm einfach. Er wird es richtig machen. Der Herr Jesus sagt auch mal, dass wir uns vor seinem Auftrag nicht fürchten sollen, denn der Vater im Himmel wird bei uns sein. Und der Vater im Himmel weiß alleine, für was es gut sein wird. Ihr könnt das auf euch übertragen. Jeder von euch hat einen Dienst. Ob jemand am Pult hinten sitzt, für die Technik zuständig ist, ob jemand hier den Fußboden saugt oder wie hat, oder den Lektorendienst macht. Es ist egal. Die Beauftragung Gottes, der Ruf Gottes, hat immer eine gleiche Bewertung vor Gott. Und entscheidend ist einfach nur, dass ich den Ruf Gottes Folge leiste, sei es für eine längere Zeit oder für einen klitzekleinen Auftrag. Und sei es nur von Jesus weiterzuerzählen, dem du das letzte Mal im Gebet, im Traum oder in einer Vision begegnet bist. Cornelius war ein Mann, der den jüdischen Glauben angenommen hatte und danach lebte, der aber letztendlich die himmlische Vollendung durch Jesus Christus gefunden hatte und sich vor allen anderen in seiner Gesellschaft oder in seinem Haus, in der er sich ja befand, sich für Jesus nicht mehr schämen brauchte und sich als Zeichen für die Befreiung seiner Sünden durch Jesus vor Zeugen taufen ließ. Amen.